Guten Morgen, liebe Geschwister. Hallo auch von mir.
Genau, wir haben ein ganz tolles Thema mitgebracht heute. Und zwar haben wir Weihnachten, oder zumindest bis gestern. Unsere Weihnachtsgeschichte gehören noch immer Engel. Und so viele Weihnachtspredigten, die ich in den letzten 40 Jahren gehört habe, die kamen immer recht kurz. Und drum dachten wir uns, wir reden mal über Engel. Mal der Wirf kommt Engel in der Weihnachtsgeschichte vor.
Naja, je nachdem, wie lange man die Weihnachtsgeschichte fasst, aber an sich dreimal auf jeden Fall.
Genau,
Ja.
und wo?
Also auf jeden Fall kommt einmal zu Maria ein Engel, Gabriel. Dann kommt zu Josef ein Engel und ja, sagt ihm, dass er Maria heiraten soll. Und ja, dass das Kind von dem Heiligen Geist ist. Genau.
Genau, und die dritten Engel kommen zu den Hirten. Und damit steigen wir auch gleich ein. Lukas 1, Vers 26. Die Weihnachtsgeschichte. Lukas 1, 26. Braucht lange zum Blättern heute. Zah! Doch nicht. Das passiert, wenn man eine andere Bibel nimmt als sonst. Ups. Das war zwei. 26. Da. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst sie nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und für seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Wir sehen ein paar spannende Sachen hier, nämlich der Engel kommt zu Maria und was sehen wir? Was tut der Engel genau?
Naja, erstmal sozusagen ermutigt er sie und sagt ihr, dass sie keine Angst haben soll. Das ist ja auch so typisch für die Engel, dass sie erstmal die Menschen ermutigen. Und dann erklärt er ihr auch einfach so, was der Sachverhalt ist sozusagen und sagt ihr einfach, dass sie schwanger werden wird und ja, dass das Kind einfach von Gott ist.
Genau, also Engel sind zum einen Botschafter. Das griechische Wort Angelos tatsächlich bedeutet sowohl Engel wie auch Botschafter. Und in der Tat, wir sehen hier ganz, ganz viele Leute erschrecken das erste Mal, wenn sie einen Engel sehen. Und drum kommt der Engel und sagt: Maria, fürchte dich nicht. Eine ganz typische Geschichte bei Engeln, wenn sie auftauchen. Und er beantwortet ihr ganz viele Fragen. Na, die hat übrigens ein Buch gelesen über Engel. Von dem her ist sie genau die richtige Gesprächspartnerin hier. Ich habe mich auf einen 70-Seiter beschränkt. Die zweite Stelle, wo Engel vorkam, wie Nadja schon sagte, ist Josef, ihr Verlobter. Matthäus 1, 18 bis 25, schlagen wir gerade nicht hin auf. Matthäus 1, 18 bis 25, kommt ein Engel zu Josef und sagt ihm: Josef, ich habe hier eine Nachricht für dich. Er ist ja Botschafter. Zum einen, zum zweiten auch eine Anweisung. Geh mal hin, heirate Maria. Wo man heute sagen würde, ja, nicht so ungewöhnlich. Für damalige Verhältnisse hieß das ja: Da ist eine Frau, die ist noch nicht verheiratet, die wird schwanger. Das war damals sehr peinlich. Das war eine große Schande und Josef hat das mitgemacht, hat sie also direkt an die Anweisung des Engels gehalten. Und dann kommen die Engel das dritte Mal vor. In Lukas 2, ab Vers 8. Wo beginnt denn 8? In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich gebe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Auf Lateinisch Gloria in excelsis Deo. Für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündet hat. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Dieses Mal nicht die Übersetzung von Luther, die wir viele von uns seit Kindheitstagen kennen, wo dann die himmlischen Heerscharen vorkamen, wo ich mich immer gefragt habe als Kind, was das wohl bedeutet. Klang nach Flugscharen, aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Hier steht es ein bisschen klarer drin für meinen Geschmack. Was fällt uns als erstes auf? Es kommt ein Engel. Was fällt dir so auf, Nadja?
Also erstmal nochmal zu dem Wort Herr der Herrscharen. So, das heißt ja auch so Herr Gott Zebaoth. Und das finde ich dann irgendwie auch nochmal cool, mir das nochmal so vorzustellen, dass Gott wirklich so mächtig ist, dass er sozusagen so ein ganzes Heer anführt. Ein ganzes Heer von Engeln, die ja auch super mächtig sind. Und hier bei der Stelle, ich finde die einfach generell richtig cool und finde es einfach auch cool, wie die Hirten reagieren, dass sie auch einfach sagen, so, okay, wir wollen jetzt dahin, wir wollen nach Bethlehem und sehen, was da geschehen ist.
Mir gefällt die Stelle auch. Was wir über Engel lernen, als erstes, der Engel ist plötzlich da. Einfach so, unangekündigt, erscheint einfach so. Engel sind transzendente Wesen, also sie sind nicht von dieser Erde, sondern sie tauchen plötzlich auf. Die Welt, die wir nicht messen können, überirdisch genannt, und die Welt, in der wir leben, berühren plötzlich einander und man sieht Wesen, die sonst nicht zu sehen sind und die man leider auch nicht messen kann. Das Zweite auch hier, der Engel erschreckt die Hirten. Die sind, oh, was ist das jetzt hier? Und auch hier wieder, der Engel beruhigt und der Engel bringt Gottes Botschaft. Angelos, der Botschafter. Und dann Vers 13, die großen Scharen des himmlischen Heeres. Ich habe früher mal gedacht, so zu Weihnachten, also ganz beschaulich, ne, dass diese Krippe, vielleicht kennt ihr diese schönen handgeschnitzten Sachen aus dem Erzgebirge und da sind also drei Figuren, das sind die heiligen drei Weisen, auch Könige manchmal genannt. Dann haben wir Maria und Josef und so ein paar Tiere, weil es ein Stall ist und dann so ein, zwei Engel. Und da steht hier, wie viele Engel sind das?
Naja, ein ganzes Heer von Engeln. Also wahrscheinlich eine ganze Menge. Also es waren jetzt wahrscheinlich nicht nur so fünf oder so, sondern es waren bestimmt mehrere Tausende.
Genau, also tausende Engel stehen da. Engel sind sehr mächtig. Häufig in strahlend leuchtendem Aussehen und singen. Das muss ein Sound gewesen sein. Ich freue mich schon, wenn ich im Himmel bin, das Video davon zu sehen. Das war spektakulär. Ein Riesensound und plötzlich sind die Engel wieder weg. Die Menschen können sehen, wow, hier ist Besonderes passiert, das müssen wir uns angucken. Wir gehen nach Bethlehem. Wo man so denkt, warum auch nicht, die hatten Schafe, ne? Da waren Schafe, die haben sie einfach im Stich gelassen und gesagt, da gehen wir hin, das müssen wir sehen. Und nach Weihnachten taucht nochmal ein Engel auf. Wo ist das?
Als der Engel Josef befiehlt, nach Ägypten zu fliehen. Und danach kommt der Engel nochmal und sagt ihm dann, dass er zurückkehren kann, weil Herodes jetzt tot ist.
Cool, das sind übrigens zum Teil Überraschungsfragen an Nadja. Super. Ja. Genau, ein Grundgerüst weiß sie, aber manches ist Überraschung. Genau, Engel kommen 175 Mal im Neuen Testament vor.
Das ist eine ganze Menge.
51 Mal in Evangelien, Apostelgeschichte, schätz mal.
So 60 Mal oder so?
Apostelgeschichte 20, aber auf dem... Pardon, nein, umgekehrt. Apostelgeschichte, doch 21 und 67 Mal in der Offenbarung. Zeigt uns schon die Schwerpunkte der Offenbarung. Es geht halt um um die Welt jenseits unseres Universums. Deshalb tauchen der Engel sehr häufig auf. Aber auch in den Briefen kommen sie häufig vor. Wir übersehen sie leider nur häufig. Deshalb heute dieses Thema. Spannend übrigens, über 50% der Deutschen nach einer YouGov-Umfrage glauben an Engel. Mehr als an Gott glauben, nach dieser Umfrage. Es gibt ja auch andere Umfragen, je nach Formulierung sind es dann mal 40%. Aber auch da, es gibt vielleicht mehr Leute, die sagen, ich glaube an irgendeinen Gott, aber jetzt nicht unbedingt persönlich. Also, viele Leute glauben an Engel. Also, wenn du mal für ein geistliches Gespräch einen schönen Auftakt suchst, Engel sind da ein priorisiertes Thema. Vielleicht geht es dir wie mir und es fällt dir schwer, mit Leuten irgendwie über geistliche und göttliche Themen zu reden. Engel ist ein guter Auftakt, weil sehr viele Leute tatsächlich an Engel glauben. Was sind die Hauptaufgaben von Engeln?
Naja, also wir hatten ja schon das griechische Wort Angelos, was ja Bote auch bedeutet. Also eine große Aufgabe ist auf jeden Fall, dass sie Botschaften überbringen. Aber sie sind natürlich auch sozusagen so Diener von Gott und von uns Menschen. Sie loben Gott total viel und singen, das hatten wir auch gerade schon in der Stelle gesehen. Und ja, sie sind einfach auch da, um uns Menschen so zu ermutigen, zu trösten, zu helfen.
Absolut. Und es gibt noch was, und dazu schauen wir uns Hebräer 1 an, Vers 14. Hebräer 1, 14. Hebräer 1, 14. Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen. Dem Erbe, das Gott uns schenkt. Und das finde ich abgefahren. Engel, obwohl sie sehr mächtig sind, sind Diener. Für die, die Gott lieben, also das heißt für die Christen, die, die Gott tatsächlich nahe sein wollen. Und sie werden diesen Menschen zur Hilfe geschickt. Ein tolles Gefühl zu wissen, wenn ich große Probleme habe, schickt Gott mir einen Engel. Und wie mächtig Engel sind, sehen wir an vielen Stellen. Gott sagt einmal zu einem Engel in 2. Mose 23, ja, also passt mal auf, das ganze Volk, 2 Millionen Leute, ihr zieht jetzt mal durch die Wüste und ich schicke einen Engel vor euch her. Der beschützt euch dann. Ein Engel. Also Engel sind tatsächlich ziemlich mächtig. Und tatsächlich in Hebräer 1, 4 geht es noch was Spannendes zu Engeln.
Genau, denn es ist wichtig zu wissen, dass sie natürlich nicht so mächtig sind wie Gott selbst oder wie Jesus. Hier steht in Vers 4 und 5a, Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hätte Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein? Ja, also hier sieht man ja, so, egal wie cool oder wie mächtig die Engel sind, so Jesus ist noch viel, viel höher.
Und ich glaube, das ist für uns eine tolle Nachricht, weil zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, war halt Engel ein wichtiges Thema. Für die Rabbiner schaut man sich jetzt die Qumran-Rollen zum Beispiel an. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen über Engel. Leider haben es die meisten davon nicht in die Bibel geschafft, sprich, die sind wohl doch nicht unbedingt alle wahr gewesen. War es aber, Engel stehen extrem hoch, weit über den Menschen. Jesus steht allerdings noch viel höher. Wenn man sich fragt, okay, wie wichtig sind Engel, da gibt es eine Stelle in Lukas 9, Vers 26. In Lukas 9, 26 steht, wenn er kommen wird, Jesus in seiner Herrlichkeit, der des Vaters und der heiligen Engel. Das heißt, hier wird plötzlich Jesus, der Vater und die Engel in einem Atemzug genannt. Nichtsdestotrotz, Jesus ist größer, aber die Engel haben tatsächlich ein hohes Gewicht und die sind dazu da, für uns als Schutz und Diener zu fungieren. Es gibt eine weitere spannende Stelle in Lukas 22, 42 in Gethsemane. Lukas 22, 42, die Überraschungsfrage, weißt du, was da steht?
Stelle, wo die Engel dann, nachdem Jesus so intensiv gebetet hat, wo er auch Blut ausgespritzt hat, wo sie dann zu ihm kommen und ihn, wieder aufpäppeln und ihn wieder so ein bisschen... ja, trösten, helfen.
Absolut, genau.
Stärken.
Jesus ist in Gethsemane verlassen von seinen Jüngern. Es kommt ein Engel und stärkt ihn.
Als Jesus in der Wüste war, da hat er doch auch dann danach nochmal die Hilfe von Engeln bekommen, oder?
Stimmt.
Nach der Versuchung.
Stimmt, ja. 40 Tage war er da und dann kamen Engel und dienten ihm. Wie viele Engel werden in der Bibel so genannt?
Also, naja, es gibt jetzt nicht direkt so eine konkrete Zahl, wo man sagen kann, okay, so viele Engel gibt es jetzt. Also, es gibt eine Stelle, die andeutet, dass es sozusagen 2/3 Engel gibt und 1/3 Dämonen, also gefallene Engel. Aber es gibt noch eine andere Stelle, die du jetzt, glaube ich, auch vorlesen wirst oder erwähnen wirst.
Zumindest.
Genau, wo eben auch ja steht, dass es eben... 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel gibt, also 101 Millionen.
Leistungskurs.
Ja, aber ja, bei der Stelle, also man kann es zwar wörtlich nehmen, man muss es aber auch nicht.
Genau, und das Spannende ist, Engel werden dargestellt als ein Hofstaat Gottes. Also man sieht sowohl in Daniel wie auch in der Offenbarung, Gott ist in der Mitte, um ihn herum Engel und um ihn herum Älteste, also Würdenträger, und drumherum Engel. 1000 mal 1000 und nochmal eine Million mal eine Million. 10.000 mal 10.000, also 100 Millionen. 1000 mal 1000, eine Million. Was war so die größte Stadt im Römischen Reich?
Ja, es müsste Rom gewesen sein.
Rom? Nein, genau, Größenordnung, damals ungefähr.
Ja, so 2 Millionen oder so.
Ja, genau, so 1 Million ungefähr, wahrscheinlich eher. Und die zweitnächste, die zweitgrößte Stadt, Alexandria. Von Palästina aus natürlich sehr nah. Auch ungefähr 1 Million. Das war die größte, und das war die größte Zahl an Leuten, die man damals irgendwo finden konnte.
Krass.
Und Gott sagt, die Engel, die so mächtig sind, davon stehen ungefähr 100 Millionen in Gottes Hofstadt um ihn rum und vielleicht über die Erde verteilt noch viel mehr. Wir stellen dazu Daniel 7, Vers 10 und Offenbarung 5, Vers 11. Also Daniel 7, Vers 10, Offenbarung 5, Vers 11. Die meisten von euch wissen, Daniel ist so der Part im Alten Testament, wo man halt mal sieht, viel über die geistliche Welt, den geistlichen Kampf, Engel und Dämonen und ähnliches. Und Offenbarung ist das Pendant im Neuen Testament dazu. Also wenn man Offenbarung besser verstehen will, ist man in Daniel als Einführung gut aufgehoben. Jetzt machen wir ein bisschen Angelologie, Engelkunde. Wie sehen Engel aus?
Ja, also da gibt es ja heutzutage auch sehr verschiedene Vorstellungen. Ich habe jetzt zu Weihnachten auch so einen kleinen Schokoengel bekommen. Sieht so aus. So ungefähr. Und ja, oder sonst gibt es ja auch so die Vorstellung, dass das so kleine Babys sind mit Flügelchen und Harfe in der Hand, die dann auf den Wolken leben. Aber ja, eigentlich in der Bibel findet man solche Vorstellungen nicht direkt. Also man sieht oft, dass die Engel in Menschengestalt auftreten. Und ja, eine andere Vorstellung, also da gibt es ja auch verschiedene Arten von Engeln. Zum Beispiel auch die Cherubim oder die Seraphim. Und also zum Beispiel die Cherubim haben 4 Flügel und die Seraphim 6 Flügel. Aber es gibt auch in Daniel 10 eine coole Beschreibung von einem Engel. Die würde ich jetzt auch gerne vorlesen, dass man auch mal ein bisschen ein anderes Bild mal im Kopf hat, wie ein Engel aussehen könnte. So, hier steht Daniel 10, Vers 5 bis 6. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ah, und ich finde, hier sieht man einfach auch nochmal, wie besondere Gestalten einfach die Engel sind. Und ja, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, irgendwie so Feuer und Blitze und einfach auch so ein Edelstein so in einem Körper irgendwie, das muss total furchteinflößend irgendwie auch ausgesehen haben. Das sieht man auch danach nochmal, dass Daniel und seine Begleiter erstmal so zu Tode erschreckt waren erstmal. Aber dann kommt der Engel auf ihn zu und ermutigt ihn und tröstet ihn. Und ja, hier will ich nochmal Vers 11 vorlesen. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will, und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Genau, warum ich das jetzt auch nochmal vorgelesen habe, ist einfach, weil ich das auch einfach total interessant finde, dass es auch anscheinend Engel von bestimmten Reichen gibt, also vom Perserreich zum Beispiel. Und hier taucht natürlich auch Michael auf. Das ist so der zweite Name, der eben auch in Bezug auf Engel auftritt, also Gabriel und Michael. Und er ist eben auch so einer der höchsten Engel, den es gibt. Genau. Aber zurück zum Aussehen der Engel. genau, also man sieht hier einfach, Engel sind schon ein bisschen anders, als man die sich vorstellt.
Genau, wobei häufig tauchen Engel auch einfach so in Menschengestalt auf. In Apostelgeschichte 12 zum Beispiel, Petrus im Gefängnis, Petrus längst befreit, die Jünger wissen noch nichts davon. Er kommt in den Raum, wo sie, also zu dem Haus, wo sie sich versammelt, klopft an die Tür. Die Magd Rode, Norman, weil Rode ist völlig perplex, läuft zu den anderen und die sagen, Petrus, der ist im Gefängnis, muss sein Engel sein. Also häufig tauchen Engel in Gestalt von Menschen auf, natürlich als transzendente Wesen, nicht materiell, können sie auch anders aussehen. Hier meinen sie, es ist sein Engel. Also scheint, die Menschen haben eigene Engel, persönliche Engel, die für sie da sind. Dann tauchen nochmal Menschen, oder häufig in Menschen in Engelgestalt, Engel in Menschengestalt auf. Fällt dir noch was ein?
Ja, in Hebräer 13, Vers 2 steht es, glaube ich. Da steht ja auch, dass die Engel einfach, also ja, oft so in Menschengestalt auftreten. Also sozusagen, da steht ja eigentlich, dass wir gastfreundlich sein sollen, weil eben manche auch dann, ohne es zu bemerken, schon Engel beherbergt haben, was ja impliziert, dass Engel wie Menschen aussehen können.
In der Tat. Und natürlich für mich als großen Fan des Alten Testaments, 1. Mose 18, Abraham sitzt da und es kommen drei Männer zu ihm, stellt sie heraus, es sind Engel, er bewirtet sie, also sie haben sogar was gegessen. Und zwei davon laufen anschließend weiter, 1. Mose 19, zu Lot nach Sodom, holen Lot dann da raus, bevor Sodom untergeht. Warum werden eigentlich Engel so oft mit Flügeln dargestellt, wenn die meistens nicht so aussehen?
Naja, also es gibt da verschiedene Gründe. Zum einen war es ja damals in der Kirche so, dass einfach ja oft sozusagen die Texte in Latein vorgelesen wurden, was eben viele Menschen nicht verstanden haben. Und deswegen hat die Kirche eben mit bestimmten Bildern gearbeitet, hat sie dann irgendwie als Statuen aufgestellt. Und da wurden Engel eben mit zwei Flügeln dargestellt. Eine andere Variante, wie man sich das auch erklären könnte, ist eben, dass auch auf der Bundeslade damals eben zwei Cherubim dargestellt wurden. Und da hat man eben nur zwei Flügel gesehen. Und daher kommt wahrscheinlich diese Vorstellung.
In der Tat, die Leute konnten im Mittelalter noch nicht lesen und schreiben. In Deutschland hat Friedrich II. Das eingeführt und der regierte erst ab 1740. Und irgendwie muss man es ja darstellen und den Leuten kenntlich machen, das hier sind die Engel. Das nicht heißt, dass damals alle Leute glaubten, Engel hätten immer Flügel, sondern es war nur eine Darstellung für Leute, die nicht lesen konnten. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt ja immer diese Vorstellung oder immer wieder, naja, also Engel, Kinder mit Flügeln, viele denken auch, wenn Kinder verstorben sind, kommen sie als Engel wieder. Wie schaut es damit aus?
Also das ist jetzt nicht biblisch, nicht unbedingt. Naja, also es gibt ja diese eine Stelle in, ich weiß gerade nicht genau, wo das steht, aber auf jeden Fall.
Markus 12, 25,
danke. und da steht, dass wenn die Kinder sterben, sozusagen, dass sie dann wie die Engel im Himmel werden. Was ja aber nicht bedeutet, dass sie Engel werden, sondern sie werden wie die Engel.
In der Tat. Genau, haben eigentlich Engel Gefühle?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch einige Stellen, die das so gut verdeutlichen. Eine davon ist Zacharja 1, Vers 13. Die finde ich sehr cool, lest die nochmal nach. Und da steht auch, dass Gott einfach einen Engel so tröstete und ermutigt. Ja, und deswegen sieht man ja daran, dass Engel auch Gefühle haben müssen.
In der Tat. Und in Lukas 15, 10 sehen wir, dass Engel sich über die Umkehr freuen. Wenn einer umkehrt, freuen sich die Engel im Himmel. Also Lukas 15, 10, Zacharja 1, 13. Eine Hauptaufgabe von Engeln haben wir gesehen, ist, Engel beschützen uns. Es gibt verschiedene spannende Stellen. Einen davon habe ich schon erwähnt, Apostelgeschichte 12. Petrus ist im Gefängnis, die Engel kommen, oder ein Engel kommt vielmehr, und befreit ihn. Petrus so im Inneren des Gefängnisses, wachen um ihn rum, eingeschlossen in so einen Block. Der Engel holt ihn da einfach so raus, mächtig wie er halt ist. Da beschützt er einen Einzelnen. Dann beschützt er manchmal mehrere. Zum Beispiel? Fällt dir was ein?
Ja, ich meine, das hast du ja auch vorhin schon erwähnt. So als er das ganze Volk der Israeliten beschützt hat. Ein einziger Engel.
Genau, auf dem Weg durch die Wüste.
Aber es gab doch auch die andere Stelle, wo er auch 185.000 Assyrer getötet hat, um eben auch die Israeliten zu beschützen.
Genau, ein assyrisches Heer belagerte halt Israel und 185.000 Mann, weil die israelische Armee nicht stark genug war, kam ein Engel. und vernichtet die feindliche Armee. Ein Engel, 185.000, der Engel gewinnt. Und natürlich gibt es auch die Geschichten in Daniel, wo Schadrach, Meshach und Abednego im Feuerofen sind und ein Engel beschützt sie und holt sie da raus. Und die spannendste Stelle, Matthäus 18,10. Oder magst du die vorlesen?
Ja, das kann ich auch.
Matthäus 18, Vers 10. Die häufigst genutzte Stelle zum Thema Schutzengel.
Mhm. So. Matthäus 18,10. Hier steht: Hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch gering erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel.
In der Tat. Hier geht es um die gering geachteten, also zum Teil Kinder, die nicht so den Respekt genossen haben. Zum Teil aber auch Leute in der Gemeinde dort, die halt nicht so den großen Respekt hatten. Hm. Und zu denen sagt Jesus, oder über die vielmehr, sie haben ihre eigenen Engel und die sehen immer Gott. Also, zumindest die Christen haben eigene Engel, die sie beschützen. Ein tolles Gefühl zu wissen, es gibt ein übernatürliches Wesen von Gott geschickt, um uns zu beschützen. Hm. Finde ich super. Es gibt auch in Psalmstellen dazu, Psalm 34, 18 zum Beispiel, alle, die ihn fürchten, sind da das Thema und da steht dann, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Psalm 34, Vers 8. Und es gibt noch einen besonders schönen Psalm, Psalm 91, ab Vers 7. Moment, hier hinten dran. Psalm 91, ab Vers 7. Selbst wenn 1.000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Dem Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Fuß an einem Stein stößt? Erinnert dich das an was?
Ja, an die Versuchung von Jesus. Da wurde doch auch die Stelle benutzt.
Genau, Satan zitiert das hier einmal bei der Versuchung von Jesus. Ja. Also hier eine tolle Stelle, ein toller Psalm 91, wo es darum geht, dass wir geschützt werden von Engeln. Das heißt nicht, dass sie uns jede Schwierigkeit im Leben ersparen, sondern dass sie uns Kraft geben, Beziehung zu Gott geben, um damit halt gut fertig zu werden. Zusammenfassend hier, mein nächster Punkt, der erste Punkt war halt, was wissen wir über Engel? Der zweite, Engel beschützen, also der Punkt Engel beschützen. Es gibt Schutzengel. Schutzengel, Wesen, sehr mächtig, über die Gott übernatürlich eingreift und die uns beschützen. Übrigens, ganz häufig ist es so, die Botschafter Gottes sind nicht immer übernatürliche Wesen, auch wenn das Spektakuläre uns irgendwie viel, viel spannender erscheint, sondern wir können auch Botschafter Gottes sein.
Ja, total.
Häufig sind es ganz normal die Menschen um dich rum, die Geschwister in der Gemeinde, die dir das sagen, was Gott dir gerade sagen will. Ziehen vielleicht ihre Bibel raus und sagen, es fällt mir gerade bezüglich deiner Lage eine Bibelstelle ein. Hör auf die Leute, hör auf die Geschwister, wenn sie das sagen, was Gott dir mitteilen will. Ein übernatürlicher, spektakulärer Engel wäre zwar viel schöner, aber häufig spricht Gott durch ganz normale Menschen wie dich und mich. Und wir wissen übrigens, sogar Gemeinden haben Engel. Na, ihr sprach schon vom Perserreich. Also einem Land, das einen Engel hat. Auch Gemeinden haben ihre eigenen Engel, nämlich Stelle dazu?
Am Anfang der Offenbarung.
In der Tat, die ersten drei Kapitel, da geht es immer, sage den Engeln der Gemeinden. Hm. Auch hier ist immer so ein bisschen eine theologische Diskussion. Wie ist das eigentlich? Sind die Engel der Gemeinden übernatürliche Wesen oder sind es einfach nur die Gemeindeleiter, die den Gemeinden sagen, was Gott ihnen sagen will? Beides ist möglich. Beides passt irgendwie ziemlich gut dazu, dass Engel Botschafter Gottes sind. Also zusammenfassend, Engel sind Botschafter von Gott, sie sind Teil von Gottes Heer und sie beschützen uns. Es gibt also, wenn es Gottes Heer gibt, gibt es offensichtlich einen geistlichen Kampf. Einen geistlichen Kampf um unsere Seelen in der übernatürlichen Welt. Engel sind die, die uns schützen. Und zumindest stand in den Stellen, dass alle Schutzengel haben oder von wem stand es da?
Also in Psalm 91 stand, soweit ich weiß, die Gott lieben.
Ja. und Gott als Zuflucht haben sollen, wollen. Und in Matthäus 18 geht es ebenfalls eher um Leute, die halt Gott lieben und Gott suchen. Also Jesus sprach hier zu den Leuten, die später die Gemeinde bilden würden. Also sicher ist, Schutzengel gibt es dann wohl zumindest für die, die Gott lieben, vielleicht auch für alle. Das geht aus den Stellen nicht klar hervor. Gottes Botschafter, wie gesagt, sind häufig Menschen. Also wenn du auf den spektakulären Engel wartest, meistens kommt dann doch ein ganz normaler Mensch und erzählt dir das, was Gott für dich als Botschaft hat. Und auch du kannst Gottes Botschafter sein. Erzähl anderen von Gott, von Jesus, von Engeln. Dann hast du eine tolle Botschaft, die viele Leute interessiert, weil die Hälfte der Leute in Deutschland an Engel glauben, wenn sie auch nicht unbedingt an Gott glauben. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus geboren wurde. Wir feiern, dass er geboren wurde, um uns den Weg zu zeigen zu Gott, damit wir mit Gott ins Reine kommen können. Damit wir in den Himmel kommen können und da mit den Engeln zusammen sein können und mit den Engeln feiern können. Für Jesus hieß das, für uns zu sterben. Und das, obwohl er höher ist als die Engel, obwohl er mächtig ist, hat er sich für uns klein gemacht. Wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, denkt daran, Jesus ist für uns gestorben, weil er uns liebt. Darüber können wir uns freuen. In dem Wissen können wir glücklich sein und die nächste Woche genießen, weil wir wissen, Jesus ist da, die Engel sind da. Lass uns beten. Vater im Himmel, vielen, vielen Dank, dass wir lesen können in deinem Wort, was das mit den Engeln auf sich hat. Dass wir die Inspiration kriegen können, dass wir wissen können, es gibt eine geistliche Welt. Nicht nur das, was wir sehen, es gibt viel mehr drumherum. Und du hast deine Engel losgeschickt, damit sie uns beschützen. Du hast Jesus auf die Erde geschickt, damit wir eine ewige Beziehung mit dir haben können, damit unsere Sünden vergeben werden können. Danke für Jesus, danke für sein Blut. Wir beten im Namen Jesu. Amen.